Lieben Gruß darf ich euch sagen von Frau und Kind. Die Familie von meiner Frau ist zu Besuch. Von dem her haben sie sich entschieden, heute nach Penzberg zu gehen. Aber ich hoffe, bei der nächsten Predigt klappt es dann, dass ihr den Nathan auch kennenlernt und dass meine Frau mit dabei sein kann. Ich habe zur Predigt heute noch eine Erwachsenengeschichte, noch eine Geschichte für euch. Wir reden ja momentan im Bibelgespräch, schauen wir uns die Sprüche an, und ich möchte auch in der Predigt noch einmal beim Thema der Sprüche und der Weisheit bleiben. Weise Worte, weise Ratschläge sind manchmal wirklich wichtig. Ich erinnere mich noch, als ich Zivildienst auf der Marienhöhe gemacht habe. Ich habe also Zivildienst gemacht, auch wenn ich, weil ich wusste, ich will Theologie studieren, es nicht hätte machen müssen. Aber ich habe mich dafür entschieden, es zu tun, und habe eben auf der Marienhöhe dort im jungen Wohnheim meinen Zivildienst gemacht. An sich war das ein relativ schöner Job. Also es ging morgens um 8:30 damit los, dass ich Brötchen eingekauft habe für die Heimleitung und dass man erstmal gemeinsam gefrühstückt hat. Waren viele prinzipiell schöne Aufgaben, die man eigentlich hatte. Aber einen Tag in der Woche gab es, der war etwas schwierig, nämlich immer den Montag musste einer der Zivildienstleistenden vom jungen Monheim ins Mädchenmonheim gehen. An sich könnten Leute sagen und sagen, das ist aber schön, oder? Naja, nun, im Mädchenwohnheim, hat man mir gesagt, ist es so, du kriegst morgens eine Liste mit allem, was kaputt gegangen ist, also Zimmernummern und so und Generalschlüssel, und dann musst du in die Zimmer gehen und das reparieren, was kaputt gegangen ist. Und das Problem jetzt daran war, dass deutlich gesagt wurde, die Heimleitungen im Mädchenheim, für die bist du als Zivi eher so der Arbeitssklave. Also du hast wenig selber zu sagen, sondern musst einfach das arbeiten, was da gefordert wird. Und mein Vorgänger hatte sich mit der Heimleitung ziemlich angelegt. Also er hat gesagt, es war immer furchtbar, dorthin zu gehen. Du wirst nicht wie ein Mensch behandelt, sondern das Miteinander ist nicht so toll und es ist einfach kein schöner Tag dort. Und es waren ja zwei Zivis. Immer einer kriegt die Aufgabe, ins Mädchenheim zu gehen. Und wie es der Zufall oder die Führung so wollte, als ich angefangen habe, haben die Heimleiter im Jungenheim gesagt, wir haben uns entschieden, dass es deine Aufgabe ist, immer ins Mädchenheim zu gehen. Und ich dachte, super, danke. Mein Vorgänger, also derjenige, der nicht ins Mädchenheim musste von den Vorgängern, war allerdings noch da und er hat zu mir gesagt, Martin, es ist nicht so schlimm, wie es hingestellt wird dort. Ich gebe dir nur einen Rat. Zeige ihnen am Anfang, dass du fleißig bist und dass du das tust, was sie möchten. Und wenn sie am Anfang den Eindruck von dir haben, dann wirst du eine gute Zeit dort haben. Das war der Rat, den er mir mitgab. Und ich habe mich an diesen Rat gehalten. Ich habe die ersten Male, wenn ich da war, wirklich keine Anmerkungen gemacht, habe die Liste mit den Reparaturen genommen und war wirklich fleißig. Also ich habe wirklich den ganzen Tag durchgearbeitet, bin durch die Zimmer gegangen und obwohl ich gedacht habe, dass ich eigentlich handwerklich nicht begabt bin, so haben die Heimleiterinnen im Mädchenheim doch gefunden, dass ich meine Sache ganz gut gemacht habe. Und mit der Zeit hat sich die Einstellung auch wirklich geändert. Dann kam ab und zu mal manche von ihnen, hat gemeint, jetzt hör mal auf zu arbeiten, du arbeitest zu viel, komm, trink mal einen Tee mit uns, setz dich mal mit hin und lass es dir auch mal gut gehen. Und es ist heute noch schön, wenn ich manche von ihnen treffe, so auf manchen größeren Veranstaltungen, dass immer noch ein sehr gutes Miteinander ist. Das Einzige war, mit der Heimleiterin, also der ihrer Chefin, da war es immer ein bisschen schwieriger. Eine Aufgabe habe ich bekommen, da kann ich mich noch genau dran erinnern, nämlich sie hatte im Büro zwei große Schränke und in den Schränken gab es sowohl innen als auch außen, warum außen habe ich nicht verstanden, aber es gab dort Lochleisten. Also damit man die Regalböden so hinsetzen kann, wie man will, gab es Lochleisten, und zwar vorne in der Mitte und hinten jeweils zweireihig. Ich habe es Ich erzähle euch noch warum, aber ich habe es ausgerechnet, wie viele Löcher pro Schrank. Und bin pro Schrank ungefähr auf 1600 Löcher gekommen. Kaum zu glauben. Und das Problem war, dass in diese Löcher sich Motten hineingesetzt haben. Also Motten haben in die Löcher ihre Eier gelegt. Und so kam die Heimleiterin auf den Gedanken, dass ich mir Holzkit kaufen soll und jedes einzelne Loch mit Holzkit zuspachteln soll, damit das nicht mehr vorkommt. Ich habe mich an den weisen Rat gehalten, habe nichts gesagt, sondern habe einfach angefangen zu arbeiten. Die ersten 8 Stunden, den ersten Arbeitstag, habe ich nur damit zugebracht, die Löcher zuzuspachteln. Und das war so Holzkit, den musste man erstmal in der Hand ein bisschen weich machen und so, ihr kennt es vielleicht, und dann eins nach dem anderen reinstopfen. Eine Woche später dann kam sie kurz mal, um zu kontrollieren, was ich mache, und dann habe ich ihr eben gezeigt, schau mal, ich habe jetzt insgesamt 10 Stunden daran gearbeitet. So viele Löcher habe ich geschafft. Wenn ich das jetzt mit dem Rest dieser 2 Schränke mache, wird es ungefähr 5 Wochen brauchen, bis ich damit fertig bin, wenn man hochrechnet. Und dann kam sie zum Nachdenken und dann kam für sie eine erstaunliche Frage, nämlich, ja, was denkst du denn? Hast du eine bessere Idee? Dann habe ich gemeint, naja, man könnte sich einfach starkes Gewebeband in der Farbe des Schrankes kaufen und könnte mit diesem starken Gewebeband einfach die Löcher abkleben und dann ist das Problem in einem Zehntel der Kosten und wahrscheinlich auch einem Zehntel der Arbeitszeit auch erledigt. Und dann meinte sie, okay, dann macht es halt so. Aber so viel zu guten Ratschlägen. Ich glaube, wir alle kennen, wenn wir zurückdenken, vielleicht Ratschläge, die uns geholfen haben, dass das Leben angenehmer war. Im Grunde genommen war es dann auch im Mädchenheim wirklich eine gute und lustige Zeit mit der Heimleitung. Aber es stimmt, es ist wichtig, vorher gut auf Dinge vorbereitet zu sein und richtig mit der Situation umzugehen. Ich möchte euch einladen, dass wir noch einmal die Sprüche aufschlagen. Und ich möchte einen Teil heute mit euch andenken, den ich ein bisschen schade fand, dass er in der Lektion nicht besprochen wurde. Ich weiß nicht, ob es noch vorkommt. Aber es ist mir ein Anliegen, das noch einmal mit euch durchzugehen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie euer Lektionsgespräch in der ersten Woche ging, als das Thema dran war. Ich hoffe, dass ich nicht nur Gedanken formuliere, die ihr eh schon angeschaut habt, sondern dass noch ein bisschen was Neues dabei ist. Und ich möchte Sprüche 3 euch einladen aufzuschlagen und dort noch einmal die Verse 13 bis 18 zu lesen. Denn über diese Verse habe ich in Bogenhofen eine Seminararbeit geschrieben und ein paar Gedanken möchte ich daraus mit euch teilen. Sprüche, Kapitel 3, die Verse 13 bis 18. Da lesen wir: Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt, und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber, und ihr Ertrag ist besser als Gold. Sie ist edler als Perlen, und alles, was du wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen. Langes Leben ist in ihrer rechten Hand. In ihrer linken ist Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Steige sind Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens allen, die sie ergreifen und glücklich sind, die sie festhalten. Ein Loblied auf die Weisheit, das wir hier finden. Wenn man die Worte, die Salomo hier wählt, untersucht, dann merkt man, mit welchen Superlativen hier arbeitet. Das, was er sagt, ist nicht zu toppen. Weisheit und Einsicht, die der Mensch haben soll, sagt er, sind besser und wertvoller als Silber und der Ertrag besser als Gold. Nun, In der damaligen Zeit gab es keine Börsen und keine Hedgefonds. Das meiste, was man dort noch an Ertrag bekommen konnte, war solide gewirtschaftet. Es gab keine komischen Wetten auf fallende und steigende Preise. Trotzdem sagt Salomo, es ist besser, Weisheit zu haben als Silber und Gold, was damals das Wertvollste war. Vers 15, wenn er hier sagt, sie ist edler als Perlen, so ist Perlen eigentlich eine nicht so zutreffende Übersetzung. Denn eigentlich steht da nur das Rötliche. Und die Vermutung ist, dass es sich hier um Korallen handelt. Korallen. Manche Übersetzungen könnte sein, dass sie es gebrauchen. Warum sind Korallen so wichtig? Warum übersetzt man es hier mit Perlen? Nun, damals, wir wissen es, eine andere Zeit als heute. Heute können wir überall uns Korallen kaufen. Damals war es wahrscheinlich die sensationelle Entdeckung. Ich glaube nicht, dass es im Mittelmeer Korallen gibt. Also man muss schon ein bisschen in der Gegend, in der Welt rumfahren. Die Schifffahrt war auch noch nicht ganz so. Das heißt, wir können uns vorstellen, dass so ein richtig schöner, bunter Korallenstock wirklich etwas Besonderes war. Auch wenn wir heute vielleicht sagen, naja, so wertvoll ist das doch auch nicht. Aber in der damaligen Zeit war es sehr besonders. Das konnten sich wirklich nur wenige Leute leisten. Und es steckte eine Haufen, Menge an Arbeit und an Denken dahinter, sie zu besitzen. Trotzdem sagt er, alles, was man sich zu wünschen vermag, selbst etwas so Exotisches, selbst etwas, wo man so weit reisen muss, um es zu bekommen, ist nicht zu vergleichen mit der Weisheit. Wir sind die Worte gewohnt, aber versucht euch das mal vorzustellen. Wenn ihr heute Menschen wirklich sagt, naja, alles Geld, was du haben kannst, ist nicht so wichtig. Wirklich weise zu sein, ist viel besser. Vers 16 ist ein interessantes Detail, was auch in der Lektion ein bisschen angesprochen wurde, dass Salomo nicht nur selber Sprüche entwickelt hat, sondern eben auch Sprüche aus anderen Kulturen übernommen hat. Der Vers 16 ist in Ägypten ein sehr, sehr bekanntes Bild gewesen. Langes Leben in der rechten Hand, Reichtum und Ehre in der linken Hand. Da gab es nämlich eine ägyptische Göttin, die mit diesen Symbolen bestückt war. Sie hatte das Zeichen für langes Leben, den Ankh, im Ägyptischen hatte sie in der einen Hand, das Zeichen für Reichtum und Ehre, das Zepter in der anderen Hand. Interessant ist aber auch, dass eben hier rauskommt, dass Salomo nicht nur einfach übernimmt, sondern er verändert nämlich was. An diesem Bild, das in Ägypten bekannt ist, verändert er die Hände. Denn in Ägypten hat die Göttin Reichtum und Ehre in der rechten, also in der wichtigeren Hand, und das lange Leben in der linken Hand. Salomo nimmt dieses Bild also, das damals aus der Weisheitsliteratur bekannt ist, verändert es aber und sagt, naja, das Wichtigere ist das lange Leben. Warum? Wenn wir weiterlesen, ihre Wege sind liebliche Wege, all ihre Steige sind Frieden. Also es geht nicht nur um Reichtum. Was nützt das schönste Haus, wenn man mit dem Nachbarn Streit hat? Das kennt, glaube ich, auch jeder von uns. Von dem her ist Frieden auch wichtig, um es genießen zu können. Aber dann steigert er noch in Vers 18, sie ist ein Baum des Lebens allen, die sie ergreifen. Und damit merken wir, was wirklich der Hintergrund ist. Baum des Lebens kommt aus 1. Mose Kapitel 2, aus dem Paradies. Und dort ist es das Zeichen für das ewige Leben. Also was Salomo hier sagt, ist, Weisheit ist genauso wichtig wie der Baum des Lebens. Denn Weisheit, was sagt er damit, führt zum ewigen Leben. Wahre Weisheit, sagt er hier, führt zum ewigen Leben. Glücklich sind alle, die sie festhalten. Und damit merken wir das auch hier in diesen Versen, auch wenn es eigentlich ein Weisheitsspruch ist, dieser Abschnitt, der um weltliche, über weltliche Dinge spricht, wie Gold und Silber, Perlen, Leben, dass es eigentlich wieder um das ewige Leben geht. Und ich glaube, wenn wir die Beschreibung vom Neuen Jerusalem in Offenbarung 21 lesen, so merken wir, dass es auch da viele Parallelen gibt. Eine wirklich beeindruckende Schilderung, auch wenn man sich das sprachlich anschaut, im Original, wie das hier geschrieben ist. Salomo preist den Wert der Weisheit und er sagt, dass diese Weisheit uns letztlich den Himmel nahe bringt. Frieden, Schönheit der Natur, Reichtum, all das ist es auch, wie wir den Himmel sehen. Die Frage, über die ich mit euch nachdenken möchte, wenn wir diese beeindruckende Aufzählung hier lesen, ist, wie war das denn bei Salomo selber? Welchen Ertrag hatte die Weisheit in seinem Leben? Und ich lade euch ein, mal aufzuschlagen, 1. Könige Kapitel 5. 1. Könige Kapitel 5. Er, der ja der Schreiber ist. 1. Könige Kapitel 5, die Verse 9 bis 11. Da lesen wir, und Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und einen Geist so weit, wie Sand am Ufer des Meeres liegt. Dass die Weisheit Salomos größer war als die Weisheit von allen, die im Osten wohnen und als die Weisheit der Ägypter. Und er war weiser als alle Menschen, auch weiser als Ethan, der Esrachiter, Heman, Kalkol und Darda, die Söhne Mahols, und war berühmt unter allen Völkern ringsum. Die Bibel sagt, dass Salomo der weiseste Mensch war, der je gelebt hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal für euch in Anspruch genommen habt, dass euer Verstand so weit ist wie der Sand am Ufer des Meeres. Also, eine beeindruckende Schilderung, oder? Und ich meine, wenn man sich dann wenn man hier durchliest, mit wem er verglichen wird, habt ihr schon mal etwas von Ethan, von Heman, Kalkol oder Darda gehört? Anscheinend, ja, aber Salomo kennen wir noch. Also die Weisheit Salomos hat sich wirklich bis heute gehalten. Wenn wir anschauen, woher kam seine Weisheit, so sehen wir, wenn wir die Geschichte lesen in 1. Könige 3, wir kennen die Geschichte wahrscheinlich aus der Kindersabbatschule, dass Salomo, wie wir gelesen haben, seine Weisheit als Geschenk bekommen hat. Als Geschenk von Gott. Es war nicht seine eigene Leistung, sondern zu Beginn seiner Herrschaft ist Gott ihm in einem Traum erschienen, hat ihn gefragt, was soll ich dir geben? Und Salomo hat nicht gesagt, siege über meine Feinde und ein langes und glückliches Leben und viel Reichtum, sondern er bat um ein weises Herz, dass er das Volk richtig führen könnte. Das sind die Verse 1. Könige 3, die Verse 5 bis 9 können wir diese Bitte Salomos sehen. Und Gott antwortet darauf. Und er sagt, Vers 10, das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und weder um langes Leben noch um Reichtum noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben geben. Salomo erhält die Weisheit von Gott als Antwort auf sein Gebet. Wenn wir uns dann eben durchlesen, wie zum Beispiel in 1. Könige 5 seine Weisheit beschrieben wird, wie dann die königlichen Paläste, der Tempel gebaut wird in den nächsten Kapiteln. Und schließlich der Höhepunkt der Schilderung kommt in 1. Könige 10, wo der Besuch der Königin von Saba genannt wird, aber auch dann Salomos Reichtum, wo aufgezählt wird, woher die Handelsschiffe kamen, wie viel Gold und Silber es gab, Elfenbein, Affen und Pfauen, dass es all das in verschwenderischer Fülle gab an seinem Königssitz. Dann merken wir wirklich, dass Gott diese Voraussage erfüllt hat. Salomo war nicht nur theoretisch weise, sondern die Herrschaft hat dazu geführt, dass das Königtum gesegnet war, dass es aufgeblüht ist und dass Israel wirklich Bedeutung erlangt hat. Es klingt wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Gold in unvorstellbarer Menge. Wenn wir Kapitel 9, Vers 14 lesen, da steht: Und Hiram hatte dem König 120 Zentner Gold gesandt. 120 Zentner Gold. Können wir uns das vorstellen? Und die anderen Völker, die kommen, sehen diese Weisheit und sie sind erfüllt davon. Aber wir wissen, das ist nur die Hälfte der Geschichte. Denn wir wissen ja, dass sich das verändert hat. Wir kennen die Geschichte, dass es dann heißt, dass Salomo, in Kapitel 11 geht es los, 1. Samuel Kapitel 11, der Vers 1 heißt: Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen, die Tochter des Pharao und Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische und Hethitische. Und dann steht eben in Vers 4, 1. Könige 11, Vers 4, als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. So diente Salomo der Astarte, der Göttin derer von Sidon, und dem Milkom, dem greulichen Götzen der Ammoniter. Und Salomo tat, was dem Herrn missfiel, und folgte nicht völlig dem Herrn, wie sein Vater David. Wie konnte das kommen? Wie konnte es kommen, dass der weiseste Mensch der Erde Dinge tut, die letztlich unter aller Weisheit sind? Denn zu Milkom gehörten auch Kinderopfer. Kann es sein, dass manche von den Kindern Salomos er zugelassen hat, dass sie geopfert werden? Ist das weise? Ist das etwas, das wir nachvollziehen können? Die Frage, über die ich nachdenken möchte: Wieso steht in Sprüche 3 so deutlich, was die Weisheit alles bringt? Wenn wir dann aber das Leben von Salomo anschauen, dann erfüllt es das nicht oder nicht unbedingt. Ich meine, eine Möglichkeit ist heute zu sagen, wenn der Bibeltext sagt, als er nun alt war, dass Salomo vielleicht Gedächtnisschwund hatte mit der Zeit. Dass er vielleicht in seinem Alter Krankheiten hatte, die wir auch heute kennen. Aber das würde es uns zu leicht machen. Ich kann jetzt nicht ganz im Detail eingehen. Ich möchte euch ermutigen, vielleicht die Kapitel noch einmal zu lesen im Buch Propheten und Könige von Ellen White, wo sie 3 bis 4 Kapitel hat, wo sie ganz ausführlich auf Salomo eingeht und sein Leben. Und ich fand es sehr interessant zu sehen, dass sie deutlich beschreibt, dass der Punkt, wo es losgeht, nicht erst in seinem Alter war, sondern dass schon ganz am Anfang es Punkte gab, die schwierig waren. Das mit den Frauen, das ist uns bekannt. Klar, wir können fragen, wie kam Salomo dazu? Das Problem war, Salomo sah, dass man durch Krieg nicht viel gewinnt, sondern nur verliert. Also, dass Frieden und Handel viel besser sind. Nicht anders als heute. Das Freihandelsabkommen mit den USA, das momentan in der Presse ist, ist nichts anderes als: Lasst uns die Handelskriege beiseite legen und versuchen, einen offenen und fairen Handel zu machen. Mit allen Vor- und Nachteilen, die sich dadurch ergeben. Aber damals hat es einfach zu Bündnissen dazugehört, weil die Leute genau wussten, dass ein Handschlag nicht viel bringt, dass ein Ehrversprechen oder auch die Unterschrift unter einen Vertrag nicht viel bringt, gehörte es dazu, dass man diesen Vertrag besiegelt mit dem Austausch von Verwandten bzw. von Frauen. Das heißt, es gehörte dazu zu einem Friedensvertrag, dass man eine der Töchter des anderen Königs heiratete. Und Salomo wusste, dass ein Friedensvertrag wahrscheinlich nicht viel gilt in den Augen der anderen Völker, wenn er dem nicht zustimmt. Können wir uns den Gedanken Salomos vorstellen, wo er fragt, was ist besser? Was ist weise? Kann ich nicht den Friedensvertrag abschließen und ich baue der Ägypterin einen schönen Palast, lass sie wohnen, aber mit der Zeit, wenn sie bei uns wohnt, dann wird sie wahrscheinlich unsere Anbetung sehen und wird vielleicht auch Gott treu. Und wenn sie sich dann bekehrt hat, dann kann sie ja die Ägypter auch noch viel besser von Gott überzeugen, vom wahren Gott. Ist das nicht weise? Ist das nicht ein guter Plan? Aber wir merken, dass noch etwas ist. Wenn wir uns den Tempelbau durchlesen, etwas, was mir nicht bewusst war, aber worauf eben im Buch Propheten und Könige eingegangen wird, wenn wir 1. Könige 5 aufschlagen, dann lesen wir dort, wie Salomo für den Bau des Tempels einen Vertrag abschließt mit Hiram von Tyrus, einem König, der damals wohl auch als weiser Baumeister, aber vor allen Dingen auch als jemand galt, der über die Ressourcen verfügte, nämlich über die Zedern des Libanons und auch über die Steine. Und so schließt Salomo mit ihm einen Vertrag ab und der beinhaltet, dass Hiram auch seinen besten Mann schickt, um am Tempel zu arbeiten. Das klingt eigentlich ganz gut. Aber wenn man genau nachschaut, dann merkt man, dass hier nicht alles so gut war. Denn der Arbeiter aus Tyrus arbeitete nicht freiwillig und umsonst für den Tempel, sondern er war ein gut bezahlter Baumeister. Das bedeutet, dass Salomo ihm einen hohen Lohn zahlte. In Israel waren diese Höhenlöhne nicht üblich. Was würdet ihr machen, wenn ihr eigentlich nur für ein Butterbrot wo arbeitet? Dann kommt jemand und der verdient das Hundertfache von euch, obwohl er vielleicht gar nicht so viel besser ist. Klar, es führte dazu, dass auch die jüdischen Arbeiter sagten, naja, wenn er so immens viel bekommt, dann können wir auch ein bisschen mehr bekommen. Und was angefangen hat, war eine Preisspirale. Wir kennen es auch. Da, wo höhere Löhne gezahlt werden, sind auf der anderen Seite auch wieder höhere Preise für die Produkte notwendig. Bedeutet also, dass die Ausgaben wieder steigen. Das heißt, man muss auch wieder die Löhne hochsetzen. So funktioniert unsere Wirtschaft eigentlich heute. Aber zur damaligen Zeit gab es einen völlig anderen Unterschied, nämlich, dass Gott deutlich gesagt hat, wie sein Volk leben soll. Eine Preisspirale war nicht vorgesehen, weil es zum Beispiel verboten war, Geld zu leihen und dafür Zinsen zu verlangen. Weil es verboten war, andere auszubeuten, bis sie zu Sklaven werden. Sondern Gott hatte auf verschiedene Art und Weise Vorsorge getroffen. Und der Hauptteil ist, wenn wir schauen, wie das Heiligtum im Buch 2. Mose gebaut wurde, dass Gott dort die Menschen, Bezalel zum Beispiel, mit seinem Geist erfüllt hat. Die Menschen sollten freiwillig die Materialien spenden, die zum Bau des Heiligtums üblich waren. Und sie sollten auch freiwillig für den Bau des Heiligtums arbeiten. Und das war auch die Einstellung, die eigentlich für den Tempel notwendig gewesen wäre. Die Einstellung, die Gott auch erwartet hätte, dass sein Volk freiwillig die Materialien spendet, freiwillig arbeitet, um den Tempel zu bauen. Aber indem Salomo diesen ausländischen Baumeister holt, geschieht etwas, dass die Arbeit am Tempel nicht mehr freiwillig ist, sondern dass es auf Leistung geht. Wozu führt das? Diese Preisspirale geht so weit, klar, dadurch kommt immer mehr Geld, immer mehr Luxus. Es führt auch dazu, dass Salomo andere Vorschriften, die Gott gegeben hat, verachtet. Zum Beispiel hat Gott durch Mose gesagt, wenn es einmal einen König gibt, so soll dieser König sich nicht viele Pferde halten. Pferde waren das Statussymbol damals für einen König. Salomo, als dann sein Reich regiert, tut in verschiedene Städte Pferdeställe legen. Und Pferde sind zu seiner Zeit nichts Besonderes mehr. Warum tut Salomo das? Nun, weil es für eine funktionierende Wirtschaft einfach ein guter Weg ist. Natürlich hat es ja auch gebracht, die Königin von Saba kam, andere kamen, haben den Reichtum und das, was Salomo erschaffen hat, bewundert. Das Problem ist nur, dass es trotzdem an göttlichen Vorgaben daneben geht. Und es geht dann so weit, in 1. Könige 12, als Salomo dann gestorben ist, da lesen wir, dass das Volk zu Rehabeam, zu seinem Sohn, kommt und sagt, dein Vater hat uns viel zu hohe Steuern auferlegt. Was war die Grundlage mit für Salomos Reichtum? Die Abgabenlast wurde immer höher. Und das Volk sagt, wir können das nicht mehr leisten. Wir schaffen das nicht mehr. Und sie bitten seinen Sohn Rehabeam und sagen, tu die Steuern senken. Sei gnädig mit uns. Und wir kennen die Geschichte, was macht Rehabeam? Er hört auf die jüngeren Ratgeber und er sagt, mein Vater hat euch mit Peitschen angetrieben, ich werde Skorpione verwenden. Das heißt, er sagt, nee, ich mach's noch härter. Und daraufhin sagen dann die 10 Stämme, was haben wir mit dem Haus David zu tun? Und es kommt zur Spaltung. Der Grund für die Spaltung des Königreiches ist menschlich betrachtet die hohe Abgabenlast, die Salomo eingeführt hat. Und das letztlich schon, die Grundlagen hat er schon am Anfang seiner Regierungszeit gelegt. Auch die Ehen mit den anderen Frauen hat er am Anfang seiner Regierungszeit gelegt. Und deswegen merken wir, dass ein wichtiger Punkt eben, den wir im Studium der Sprüche gesehen haben, auch wenn Salomo der weiseste Mensch auf Erden war, dass er es nicht so umgesetzt hat. Lass uns nochmal Hiob 28 aufschlagen. Hiob 28, eben auch ein Buch aus der Weisheitsliteratur. Und in Hiob 28, ab Vers 20, lesen wir noch ein paar wichtige Gedanken dazu. Hiob 28, ab Vers 20. Da steht, woher kommt denn die Weisheit? Und wo ist die Stätte der Einsicht? Sie ist verhüllt vor den Augen aller Lebendigen, auch verborgen vor den Vögeln unter dem Himmel. Der Abgrund und der Tod sprechen, wir haben mit unseren Ohren nur ein Gerücht von ihr gehört. Gott weiß den Weg zu ihr, er allein kennt ihre Stätte. Und dann in Vers 28 heißt es, und sprach zu dem Menschen, siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und meiden das Böse, das ist Einsicht. Wenn Salomo mit der Furcht des Herrn kommt, dann hat er nichts Neues erfunden, sondern er schöpft nur aus den Quellen, die vorher da waren. Die Frage, die man stellen muss, ist, war das für Salomo nur Theorie oder war es sein Leben? Wahre Weisheit, wird hier gesagt, ist Gott zu fürchten und seine Vorschriften zu befolgen. Trotz seiner Weisheit muss es bei Salomo zu dem Punkt gekommen sein, wo er gesagt hat, weil ich so weise bin, sind meine Gedanken vielleicht doch klüger als die Gedanken Gottes. Durch meine Weisheit wird es mir vielleicht gelingen, auch wenn ich Gottes Wort nicht befolge, die Gefahren im Griff zu haben. Ich habe es unter Kontrolle. Auch wenn ich nicht genau den Weg gehe, den Gott sagt, so bin ich doch weise genug, dass ich die schlechten Folgen, vor denen Gott warnt, dass ich sie im Griff haben kann. Und das war der tödliche Fehler. Das war der tödliche Fehler, weil er letztlich auch bei Salomo seine Weisheit über die Weisheit Gottes gesetzt hat. Wenn wir das, was Ellen White schreibt, so sehen, dann beschreibt sie, dass das Buch der Sprüche Salomo vor allen Dingen am Anfang und im mittleren Teil seiner Herrschaft geschrieben hat. Dass das Buch der Sprüche eine optimistische Sichtweise der Weisheit auch verspricht. Allerdings, dass es nur ausgewogen ist, wenn wir das Buch Prediger mit dazu nehmen. Und im Buch Prediger klingt es an manchen Stellen anders. Lass uns noch aufschlagen, Prediger Kapitel 9, die Verse ab Vers 10. Prediger Kapitel 9, ab Vers 11 ist es. Prediger Kapitel 9, ab Vers 11, da steht: Wiederum sah ich, wie es unter der Sonne zugeht. Zum Laufen hilft dir nicht schnell sein, zum Kampf hilft dir nicht stark sein, zur Nahrung hilft nicht geschickt sein, zum Reichtum hilft nicht klug sein. Dass einer angenehm sei, dazu hilft nicht, dass er etwas kann, sondern alles liegt an Zeit und Glück. Auch weiß der Mensch seine Zeit nicht, sondern wie die Fische gefangen werden mit dem verderblichen Netz und wie die Vögel mit dem Garn gefangen werden, so werden auch die Menschen verstrickt zur bösen Zeit, wenn sie plötzlich unter sie fällt. Ich habe unter der Sonne auch diese Weisheit gesehen, die mich groß dünkte. Da war eine kleine Stadt und wenig Männer darin, und es kam ein großer König, der belagerte sie und baute große Bollwerke gegen sie. Und es fand sich darin ein armer, weiser Mann, der hätte die Stadt retten können, durch seine Weisheit. Aber kein Mensch dachte an diesen armen Mann. Da sprach ich: Weisheit ist zwar besser als Stärke, doch des Armen Weisheit wird verachtet, und auf seine Worte hört man nicht. Der weisen Worte in Ruhe vernommen sind besser als des Herrschers Schreien unter den Törichten. Weisheit ist besser als Kriegswaffen, aber ein einziger Bösewicht verdirbt viel Gutes. Wenn ihr das vergleicht mit Sprüche 3, klingt das genauso oder klingt es anders? Es klingt ganz anders. Salomo schreibt hier über die Weisheit, als wäre sie zwar schön, schön anzuschauen, aber wirklich bringen tut auch Weisheit nichts. Was nützt der arme, alte, weise Mann in der Stadt, der sie hätte retten können, wenn keiner auf ihn hört? Was nützt unsere Weisheit, wenn die anderen Menschen sich nicht so verhalten, wie wir es wollen? Das Buch Prediger ist letztlich ein Buch, wo wir merken, dass es einen total frustrierenden Salomo zurückgelassen hat. Seine eigene Geschichte, sein Bauen auf Weisheit. Er sagt: Ich habe alles ausprobiert. Weisheit, Frauen, ich habe das Leben genossen, wie man es genießen kann. Aber es hat mir keinen Sinn und keine Freude gegeben. Das ganze Leben ist nur Haschen nach Wind. Das ganze Leben ist eigentlich wertlos. Wie kommt Salomo dazu? Die Weisheit, die Gott ihm gegeben hatte, hat sich in dem Moment, wo Salomo sich von Gott entfernt hat, wo Salomo nicht mehr auf Gott und seine Vorschriften vertraut hat, sondern auf seine eigene Weisheit, hat sich diese Weisheit in Torheit verwandelt. Nämlich genau das, was er selber in den Sprüchen geschrieben hat. Da, wo jemand dünkt, weiser zu sein als Gott, da führt es ihn in die Irre und des Todes. Was können wir trotzdem von dem Buch Sprüche lernen? Ich glaube, das Buch der Sprüche kann nur richtig verstanden werden, wenn wir es mit dem Buch Prediger zusammennehmen. Wenn wir beide gemeinsam mit dem Hintergrund der Lebensgeschichte Salomos verstehen. Das Buch der Sprüche ist optimistisch. Es redet von der Weisheit als dessen, dass es unser Leben in paradiesische Zustände zurückführt. Und das stimmt auch. Aber nur dann, wenn Weisheit immer so verstanden wird, dass es nichts mit uns zu tun hat, sondern mit Gott. Und dass die Weisheit wirklich bedeutet, Gott zu fürchten. Wenn wir davon abkommen, wenn wir Weisheit als etwas sehen, worauf wir vertrauen können, dann führt es zum Gleichen wie jede Übertretung der Gebote Gottes. Deswegen endet Salomo dann auch im Buch Prediger mit Prediger 12, Vers 13. Und damit möchte ich abschließen. Prediger 12, Vers 13. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören, aller Weisheit. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das gilt für alle Menschen. Amen.